ARD.
Gerade wenn es darum geht, dass eben in der Forschung wahnsinnig viel gekürzt wird. Ich sehe jetzt schon die Horden von Amerikanern, die den deutschen Arbeitsmarkt stürmen.
Die scheiß amerikanischen Flüchtlinge.
Das ist so. Und das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Egal wo die sind. Ne? Glaubst du, dass die mal die andere Sprache lernen? Nee. Die quatschen hier jeden auf Englisch an.
Also die AfD ist Ursache für vieles, aber sie ist ja auch Symptom von etwas.
Ich glaube, sie wollen, dass wir uns aufregen. Damit wir blind vor Wut nicht sehen, was in Wirklichkeit passiert.
Man hat in einer Demokratie als Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad das Recht, sich verarschen zu lassen. Männer sind einfach zu emotional für die Politik. Ist es so?
Wenn du das so sagst, gerne.
Extra 3. Bosettis Woche.
Also ich arbeite sehr gut mit Jens Spahn zusammen. Er schafft eine Menge weg, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja.
Ja, um Jens Spahn soll es heute auch noch gehen. Und wir werden uns bemühen, ihm ähnlich schöne Komplimente zu machen wie hier Angela Merkel. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti. Und ich sitze hier mit dem Mann, der vielleicht schon am häufigsten in diesem Podcast zu Gast war. Na, ich glaube, zweimal warst du schon da, oder?
Ja, das kann schon sein.
Guck ihr kennt nach. Ihn als Herz des Browser-Balletts.
Das hat sich angefühlt wie 10-mal.
Das hat sich angefühlt wie 10-mal. Schlecki Silberstein ist heute da. Ja, das hat sich an. Das ist gar kein Kompliment, das ich dir jetzt so direkt gemacht habe, ne? Das ist doch ein
letztes,
guter Einstieg.
Letztes Mal hast du gesagt, du siehst versoffen aus.
Ja, aber diesmal siehst du tiefenentspannt aus.
Ja, genau,
wofür du versoffen. Mir gerade, bevor wir angefangen haben, schon den Grund erzählt hast. Das ist sehr schön. Du bist ausgeschlafen, was?
Ey. Es kann sein, dass ich ein bisschen überdreht bin. Ich bin ausgeschlafen, meine beiden Kinder sind auf Ferienfahrt und meine Frau fährt heute weg. Das macht was mit einem.
Ja.
Im Positiven.
Nur der Hund bleibt.
Nur der Hund bleibt.
Ja, was für ein Stressfaktor, du Armer. Der Hund kann dir dann Dinge bringen. Weißt du, du setzt dich aufs Sofa und der Hund bringt dir Dinge den ganzen Tag. Ja. Kann er das?
Nein.
Das ist sehr schade. Da hättest du vorarbeiten
müssen.
Ich bringe
ihm Dinge, aber es ist okay.
Ist okay. Ach, wie schön. Ja, das ist schön. Letztes Mal habe ich gesagt, du siehst versoffen aus.
Ja.
Aber war das nicht so eine Karnevalszeit oder so sogar?
Naja, es war so, es hat sich in Wohlgefallen aufgelöst, weil ich an dem Tag noch was gedreht habe. Und da ging es darum, dass ich halt eben einen völlig fertigen Karnevalisten spiele.
Genau.
Und ich bin ein Method Actor. Das bedeutet, wenn ich jemanden spielen soll mit Alkoholproblem, dann schaffe ich mir auch ein Alkoholproblem an.
Das ist gut und sehr löblich in gewisser, also für die Kunst,
ja.
Ne? Alles für die Kunst. Die Frage ist, ob du dann deine Rollen nicht sehr gezielt so aussuchen solltest, dass sie deiner Gesundheit zuträglich sind. Also sowas wie, du spielst den erfolgreichen, ernährungsbewussten Sportler zum Beispiel. Ne? Und dann musst du das ja sein.
Es funktioniert ja eher andersrum. Also es hat schon seinen Grund, warum fast alle meine Rollen Alkoholiker sind. So viel dazu.
So viel dazu, das ist der fröhliche und zugleich irgendwie sehr traurige Einstieg in diesen Podcast. Und ich finde, wir können genauso gleich weitermachen.
Cringe der Woche.
Kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything, sir.
Ich weiß, man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man Sachen auf Englisch einspielt, ohne die zu übersetzen, weil es können ja gar nicht alle Leute Englisch. Aber ganz ehrlich, ich meine, es war Donald Trump. Wenn ihr wirklich Donald Trump nicht versteht, genießt es. Genießt es. Es ist doch schön. Donald Trump, wo sollen wir anfangen? Donald Trump spielt Roulette mit der Weltwirtschaft, auch wenn er selbst vermutlich glaubt, Schach mit ihr zu spielen. Er hat hunderte Migranten nach El Salvador abgeschoben, viele davon ohne, dass ihr Gerichtsverfahren abgeschlossen wäre. Einer davon, Kilmer Armando Abrego Garcia, ist durch einen Verwaltungsfehler abgeschoben worden. Der Supreme Court hat angeordnet, ihn zurückzuholen, aber Trump macht es einfach nicht. Er streicht Unis ihre Förderung, wenn sie nicht tun, was er sagt. Cambridge ist eingeknickt, muss man sagen, um nicht 400 Millionen Dollar Förderung zu verlieren und überarbeitet jetzt Lehrpläne nach Trumps Vorgaben. Von Harvard verlangt er unter anderem, keine Diversity-Richtlinien mehr anzuwenden. Und ausländische Studierende, die gegen Verhaltensregeln verstoßen, den Bundesbehörden zu melden. Bei uns ist ja noch Mittwoch, Podcast kommt erst morgen raus, am Donnerstag, aber Stand jetzt weigert sich Harvard und bekommt dafür wahrscheinlich 2,2 Milliarden Dollar Fördergeld gestrichen und Trump droht jetzt damit, die Uni nicht mehr als Bildungseinrichtung anzusehen, sondern als politische Organisation einzustufen, ja, ihr dadurch ihre Steuervorteile zu streichen. What the fuck? Entschuldigung, das war wieder Englisch, wenn ihr das nicht verstanden habt, genießt es. Und das, was ich gerade genannt habe, das sind ja nur ein paar Punkte auf einer sehr langen Liste der, sagen wir, unter Demokratieliebhabern eher verpönten Dinge, die man dann doch eher nicht so tut. Was sagst du, wer geht zuerst unter, Trump oder die Welt?
Ich glaube, es ist gerade tatsächlich ein bereinigender Prozess. Also ich war schon immer Anti-Amerikanist und wenn es Amerika schlecht geht, dann geht es mir gut. Ich habe nur, also deswegen, ich meine, und ehrlich gesagt, dieses ganze Kiss My Ass und so, ich war ja schon bei Trump 1 dabei, ne? Und irgendwie, ich habe der Kick Trump 2, der ist nicht mehr da. Also das hat sich da irgendwie bei mir schon normalisiert. Ich finde das alles, ich kann das leider gar nicht mehr so spektakulär finden. Ich habe nur ein ganz anderes Problem. Und zwar gerade, wenn es darum geht, dass eben in der Forschung wahnsinnig viel gekürzt wird. Ich sehe jetzt schon die Horden von Amerikanern, die den deutschen Arbeitsmarkt stürmen.
Die scheiß amerikanischen Flüchtlinge.
Das ist so. Und das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Da würde ich lieber sagen, geht zurück, verteidigt euer Land. Aber nein, die haben alle Handys und ja, die kommen hier an. Und ich weiß genau, wie das ist in den USA. Da heißt es, die sagen, ja, was die alles denken von Deutschland, irgendwie soziale Sicherungssysteme, Arbeitslosengeld, Krankenversorgung und so. Das hören die da alles und dann kommen die rüber. Und das ist tatsächlich so, dass jetzt schon in der Forschung, in der Forschung beim RKI, das ist tatsächlich eben so, dass die natürlich, die sind gut ausgebildet und die kommen dann eben nach Europa und finden das auch irgendwie toll und kommen dann nach Deutschland und haben dann auch überhaupt gar kein Unrechtsgefühl dabei, dass sie uns die Jobs wegnehmen. Ich finde, da darf man sich, in dem Fall darf man sich aufbäumen und sagen, wollen wir nicht. Ich will auch keine School-Shootings hier in Deutschland haben und so, die bringen alle Waffen mit. Das ist gerade meine größte Sorge und nicht Trump.
Naja, aber Trump sollte auch, wenn du es so siehst, natürlich deine Sorge sein, weil man muss ja auch immer die Situation in den Herkunftsländern betrachten und muss schon auch schauen, dass man da die Situation verbessert.
Sicher, aber die Frage ist halt, wie können wir den USA in die Schuhe helfen? Klar, Entwicklungshilfe könnte man machen, Demokratietraining.
Da können wir ja
was
zurückgeben.
Das ist eine europäische Aufgabe vor allen Dingen. Ja. Also ich meine, wir haben Amerika ja irgendwie ein Stück weit aufgebaut, ne? Und jetzt kann man helfen, muss man aber nicht.
Aber wenn man nicht hilft, also ich finde schon, dass wir da eine gewisse Verantwortung haben, wenn man nicht hilft, muss man natürlich auch mit den Konsequenzen leben.
Ja,
in diesem
stimmt.
Fall große Flüchtlingsströme.
Ja, und ich meine, aktuell beuten wir sie ja auch aus, ne? Dieser ganze Brain Drain, das stimmt schon. Also wir können es, eigentlich ist es so, Europa hat jetzt nochmal eine zweite Chance. Europa kann es jetzt besser machen, eben ein Land nicht komplett ausweiden, sondern eben verantwortungsvoll umgehen und da helfen. Mhm. Auch mit Medikamenten.
Mit Medikamenten.
Medikamenten. Also hier kriegst du ja günstig Medikamente. Mhm. Das ist in den USA ja irgendwie ganz anders. Also jeder kennt ja die Horror-Stories, aber vieles von dem Klischee ist ja wirklich echt irre. Ne? Also gerade so das ganze Thema Krankenversorgung, das kannst du dir als Europäer ja gar nicht vorstellen. Mhm. Aber ja, du kennst da meine Position. Ich bin da erstmal kritisch. Die sind laut. Und die essen sehr viel. Also, wir müssen gucken.
Meinst du, das verträgt sich nicht mit unserer hiesigen Kultur?
Schwierig. Also wir haben ja...
Moment. Geben die Hand zur Begrüßung?
Amis?
Ja.
Nö.
Nee, dann geht es wirklich nicht. Das ist jetzt tatsächlich problematisch, ja, weil das gehört ja...
Die kommen, egal wo die sind, ne, glaubst du, dass die mal die andere Sprache lernen?
Hm.
Nee. Die quatschen hier jeden auf Englisch an. Und als Deutscher, der ja per se schon fremdenfeindlich ist, kommst du natürlich da sofort in Konflikt mit solchen Leuten.
Schwierig. Inwiefern, also du hast eben gesagt, du warst schon bei Trump 1 dabei, das waren wir ja alle,
ja,
die da so mitreden. Und Trump 2, du hast dich jetzt schon dran gewöhnt?
Ja.
Das ist ja das Gefährlichste von allem, ne?
Total.
Ich finde aber schon, dass er sich durchaus Mühe gibt, uns die Gewöhnung nicht durchgehen zu lassen.
Das stimmt.
Ne?
Das
Weil
stimmt.
er ja durchaus noch so ein bisschen was drauflegt, ja, einfach damit niemand jetzt nach der ersten Staffel aussteigt.
Ja.
Möchtest du das nicht in irgendeiner Form des Schocks, der Empörung würdigen? Ich finde dich ein bisschen unfair gegenüber Donald Trump, weil er gibt sich ja durchaus Mühe.
Es ist ja immer so, du hast, wenn wir schon so in Seriensprech sind, in Staffeln, ne? Natürlich muss die zweite Staffel die erste toppen. Und was stimmt, so das ganze Wording so, they kiss my ass und so, das war so in der Qualität, war es jetzt nicht in der ersten Staffel, ne? Also es ist schon, also ich...
Das Wording finde ich gar nicht. Ich finde schon eher die Handlungen, also die, oder sagen wir mal, die Skrupellosigkeit ist doch, mit der er vermutlich vor allen Dingen dafür sorgen möchte, dass er nicht in 4 Jahren dann kein Präsident mehr ist. Das ist doch viel krasser als in der ersten Amtszeit noch. Also er handelt doch krasser.
Ich muss sagen, ich bin halt, was sowas angeht, ich habe da jetzt leider echt auch eine Intoleranz entwickelt. Ich weiß, also kognitiv weiß ich, dass es jetzt eigentlich noch schlimmer ist. Kognitiv weiß ich, dass beispielsweise, dass jetzt aktiv daran gearbeitet wird, dass es noch eine 4., 5., 6., 7., 8. Amtszeit, ewige Amtszeit gibt. Das ist kognitiv. Aber emotional, ich bin ein Mann. Ich stumpfe sehr schnell ab. Das ist auch meine Rolle als Mann. Ich muss evolutionär großes Gräuel schnell verarbeiten können.
Männer sind einfach zu emotional für die Politik. Ist es so?
Wenn du das so sagst, gerne.
Ich wollte auch mal was sagen. Entschuldigung. Ja, ich wollte auch mal was sagen. Naja, es ist krass. Ich finde es schon, es regt sich ja jetzt durchaus Protest gegen Trump und seine Umfragewerte sinken, sind aber immer noch wahnsinnig hoch.
Ja.
Ne? Also wenn man sich anschaut, was er tut. Und das ist ja schon perfide, was er macht, ne? weil er die Gewaltenteilung untergraben möchte, weil er irgendwie Medien, Forschung und Lehre unter seine Kontrolle bringen will. Aber er verkauft es halt als Befreiungsschlag von der Links-Woken-Elite.
Genau.
Und die Menschen glauben es, weil sie es glauben wollen.
Naja, also die Sache ist, natürlich spielt die linke Woke-Elite irgendwo auch eine Rolle. Jetzt ist es nur so, ich kenne praktisch den Transfer in Deutschland, also die Woke-Interpretation in Deutschland, die kenne ich, weil ich hier lebe. Ich weiß nicht, wie es, ich kann es nicht so wirklich einschätzen, wie es in den USA ist. In den USA ist es alles ja immer ein bisschen extremer als hier in Deutschland. Und ich vermute, wenn das alles ein bisschen extremer ist als in Deutschland, dann ist es vielleicht auch gar nicht so oft so der Fall, dass die Leute pro Trump sind, sondern gegen alles, was Trump nicht ist. Also so ein bisschen dieses Ganze, jetzt kacken wir mal den Woken vor den Koffer, wir wählen jetzt Trump.
Ja klar, aber das ist ja das Mittel, das er einsetzt.
Ja klar.
Ne? Also du kreierst einen Gegner, deswegen finde ich übrigens, ich habe das ja gerade sozusagen in Anführungszeichen gesagt.
Du hast sind ein Podcast.
Schon, ja, ich weiß, aber ich habe so gesagt. Durch meine Intonation versucht, Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, jedenfalls die linkswoke Elite.
Ja.
Du hast das jetzt auch gerade so genannt, weil sobald du etwas eine Elite nennst,
ist es so, sagst du?
Naja. Ich will nur, um den Satz zu Ende zu bringen, wirken die natürlich viel mächtiger.
Ja,
also sind die Mächtigen, gegen die wir uns stellen. Und es ist nach wie vor sehr interessant, dass der mächtigste Mann der Welt es immer noch schafft, eine Erzählung aufrechtzuerhalten, in der er sich gegen eine mächtige Elite stellt.
Xi Jinping hat keine Elite, gegen die er sich stellt, weil du gerade meintest, der mächtigste Mann der Welt. Oho, Herr Silberstein, wie gewitzt. Entschuldigung.
Sehr gewitzt, das muss dieser Anti-Amerikanismus sein, der da aus dir spricht. Okay, wo waren wir? Wir waren bei der Elite und bei dem Feindbild und dabei, ob sie denn jetzt so mächtig sind oder nicht. Ich glaube, dazu wolltest du gerade was sagen.
Erstmal, was mir einfällt, ist ja immer dieser gute alte Spruch, die dümmsten Kälber wählen ihre Schlachter selber.
Ja,
geht ja so?
Ich glaube, ja.
Und du hast natürlich vollkommen recht. Trump hat jetzt ja erstmal, der hat ja keine politische Agenda, sondern er will sich bereichern. Er ist ja sozusagen einer dieser Typen, die es halt eben als Business betreiben. Ne? Mhm. Dazu sicherst du natürlich erstmal, dass du besonders lange im Sattel sitzt. Und dann guckst du, wie komme ich an die ganze Kohle, wie komme ich an die ganze Macht. Und dann musst du genau hinschauen und sagst den Leuten, guck mal, die bösen Woken, die übernehmen hier alles. Ich kämpfe gegen die bösen Woken, aber dann müsst ihr mich natürlich auch wählen. Und ich glaube, so funktioniert's. Das ist aber auch nur eine Einschätzung von jemandem, der schon lange nicht mehr in den USA war.
Ich glaube, die Frage, wie mächtig diese Woke-Bewegung, wenn man sie überhaupt so nennen mag, ist, ist tatsächlich gar nicht die entscheidende. Weil ich glaube, das Problem, dass, also Woke bedeutet ja vor allen Dingen in der ursprünglichen Intention, die nach wie vor da ist, ein Wachsein und ein Hinschauen auf soziale Missstände. Das heißt, Woke ist per Definition darauf gerichtet, die Schwachen der Gesellschaft wahrzunehmen, die Diskriminierten, die Marginalisierten. Das heißt, selbst wenn das sozusagen eine Denkweise sein sollte, werden sollte, die vorherrschend ist in der Gesellschaft, richtet sie sich immer noch darauf, die Benachteiligten weniger benachteiligt sein zu lassen. Das heißt, es ist ja keine Form der Herrschaft, die irgendwen unterdrückt, sondern es ist eine Bewusstmachung dessen, dass es Unterschiede in den Privilegien gibt und dass wir darauf achten sollten.
Aber in Amerika ist es ja nun mal so, also das ganze amerikanische System setzt ja daraus, dass die Mächtigen, die Reichen, die Starken, wenn man so will, dass die erfolgreich werden und dass die anderen, die Schwachen, die Marginalisierten, dass die durchs Raster fallen und dann irgendwie zu so einer Art Kompost werden, auf dem dann wieder neuer Wohlstand wächst. Das ist ja ein uramerikanisches Prinzip. Und ich glaube, dass deswegen dieses ganze woke Bewusstsein, dass das eben, das passt nicht so richtig zu Amerika.
Ja, aber das, was du gerade beschreibst, du hast ja eben schon gesagt, in den USA ist es dann alles immer noch mal ein bisschen krasser.
Ja.
Das heißt, in vielleicht abgeschwächter Form, vielleicht auch nur in verzögerter Form, gibt es das ja auch bei uns. Also sowohl das Arm-Reich-Gefälle, als auch das, es passt dann nicht genau dazu. Und darauf wollte ich auch kommen. Also ich glaube, die Frage ist gar nicht, wie, dass das jetzt irgendwie eine Elite ist. Natürlich kann man darüber sprechen, wer jetzt vor allen Dingen progressiv denkt und ob das nicht eher die Bildungselite ist und so. Nur das eigentliche Problem, das die breite Masse damit hat, ist, dass es ja wahnsinnig unbequem ist. Also erstens ist es wahnsinnig anstrengend, auf marginalisierte Menschen zu achten. Das ist ja anstrengend, da hat man
total
ja keinen Bock drauf. Und zweitens haben wir das bisher nicht allzu viel getan. Das heißt, wir müssen das nicht nur machen, wir müssen es auch jetzt neu lernen. Das heißt, wir müssen unser Verhalten ändern. Wir müssen erstens akzeptieren, dass wir als wirklich sehr privilegierte Menschen in dieser Gesellschaft was falsch gemacht haben. Das machen Leute wahnsinnig ungern.
Natürlich.
Und dann müssen wir das annehmen und sagen, okay, ich versuche jetzt darauf zu achten. Ich werde jetzt zum Beispiel, also ich habe doch gerade diese Diskussion mit
Julia
über Dieter Hallervorden bei diesem 75
Jahre. Was hat der Schüler gemacht?
Es gab diese Sendung 75 Jahre ARD. Ich sage jedes Mal, wenn ich das sage, fast 75 Jahre AfD. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf falsch ist.
Ähnliche Buchstaben.
Hoffentlich. Ja, also hat nichts mit der ARD zu tun und soll auch überhaupt nicht so gemeint sein. Jedenfalls gab es diese Sendung und dann hat er diesen Palim-Palim-Sketch nochmal aufgedingst und hat aber eine etwas andere Einleitung gewählt. Er saß da und hat, ich will ihn jetzt nicht imitieren, ne? Aber er saß da und hat irgendwie gesagt, ich bin jetzt ins Gefängnis gekommen, weil ich wusste noch nicht, dass man die und die Begriffe nicht mehr sagen darf.
Oh, kannst du dazu gucken? Ich mache das meistens aus.
Ich habe die Sendung nicht vorher geguckt, ich habe die Diskussion mitbekommen und mir dann den Ausschnitt angeguckt.
So macht man es ja meistens.
Wie man das häufiger macht, ja. Genau, und ich will die Wörter jetzt tatsächlich nicht reproduzieren, ne? Er hat N-Punkt-Küsse und Z-Punkt-Schnitzel. Oh, ich wusste ja nicht, dass man
das
sagt.
Aber er hat es ja nicht gesagt.
Doch. Er hat die Worte gesagt, es war keine Live-Sendung, die ARD hätte die Chance gehabt, es rauszuschneiden.
Ja,
und
die haben es nicht rausgeschnitten?
Die haben es nicht rausgeschnitten. Er hat danach auch noch so einen Facebook-Post gemacht, in dem er gesagt hat, ja, finde ich auch gut, dass die mich nicht zensiert haben. Auch wieder eine interessante Verwendung des Wortes Zensur. Genau, und das haben die gemacht, was ich, sagen wir mal, gar nicht so gut finde, weil die Reproduktion dieser Wörter, wie du weißt, ja gar nicht so sinnvoll ist. Und ich finde ganz interessant, dass er dann sich ja auch in dieses, die Woken, die wollen ja, die sind ja ganz vorsichtig mit dem, was sie sagen, weil sie keine Likes in den sozialen Medien riskieren wollen. So, nee, vielleicht gibt es auch Menschen, die einfach wirklich Rücksicht nehmen wollen auf Menschen, auf andere Menschen, ne? Also einfach auf alle anderen Menschen. Und da bin ich immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe überhaupt nichts gegen Dieter Hallervorden grundsätzlich. Obwohl er hat auch mal vom Gendern als Vergewaltigung der Sprache gesprochen. Das fand ich auch schon nicht so gut.
Man muss jetzt kein Dieter Hallervorden-Fan mehr sein.
Nee, aber das ist ja schade. Also es gibt ja Menschen, die die Offenheit und Zugänglichkeit, was so oder Aufnahmebereitschaft der Welt angeht, besser altern.
Ja, aber nenn mir mal einen.
Marvin Kreumann zum Beispiel, es muss ein Mann sein.
Natürlich muss es ein Mann sein, das gehört ja auch dazu, also das gehört ja dazu, ich glaube schon, dass es also Männer werden ja anders alt als Frauen, also da gibt es ja irgendwann so eine gewisse...
Ich finde es ja so ein bisschen schwierig, über Menschen zu reden, die altern, weil wen immer man dann nennt... nennt man damit alt? Ich dachte schon gerade bei Marin Kräumann ist auch irgendwie total, aber die macht ja schon ganz lange Sachen und so und die ist so absolut bereit, aufzunehmen, auch Dinge aufzunehmen, die ihr selbst schwerfallen, hat sie gesagt. Ne? Wenn sie sagt, das ist für jüngere Menschen einfacher, weil sie es sozusagen früher in ihrem Leben lernen und sie ist sich dessen aber voll bewusst, weil sie einfach schlau ist und toll. Und ich finde, das könnten doch irgendwie andere Menschen auch machen.
Weißt ich du? Glaube, am Ende muss man ja sagen, es gibt ja, ich finde diese Begrifflichkeit woke, da muss man, glaube ich, sowieso mal aufräumen, weil das ist ja, erst ist es ein Kampfbegriff, er grenzt nicht genau ab, wo fängt's an, wo hört's auf, wenn jemand als woke bezeichnet wird, ich würde sagen, es gibt im Rahmen der Menschen, die sich als, oder die, meistens ist es ja keine Selbstbezeichnung, meistens wird man ja als woke bezeichnet, ne?
Ja, Moment.
Und es gibt da ja es gibt eine riesen Range, also ich kenne, also für mich beginnt das bei rücksichtsvoll und achtsam und respektvoll, auch marginalisierten Gruppen gegenüber, da beginnt's. Und natürlich gibt's auch ein Ende des Spektrums, das ist dann linksorthodox. Das sind so Leute, die AkademikerInnen meistens, die dann bei einer Black Lives Matter-Debatte fordern, defund the police. Und sagt, die Polizei soll einfach keine Mittel mehr bekommen. Und dann sagen die Leute, die in den Projects leben, wir haben nicht gesagt, dass wir keine Polizei mehr bei uns wollen.
Ja, ja.
Und das ist so der orthodoxe Rahmen. Und deswegen finde ich, da muss man irgendwie halt auch unterscheiden.
Ja, ja. Und ich finde, das ist ein Punkt, auf den ich kommen wollte. Ich will nur kurze Schleife noch zu dem Anfang von dem, was du gesagt hast. Es hat ja nicht als Fremdbezeichnung angefangen. Es ist auch kein von Weißen erfundener Begriff, sondern es ist ein Begriff, der von Schwarzen in den USA erfunden wurde, in der... letztlich ist es Rassismusbekämpfung und es ist ein toller Begriff, finde ich, wenn man ihn sich ohne Kontext, der ihm jetzt zugeschrieben wurde, betrachtet. Ne? Ich finde, es ist ein guter, ich finde es auch keinen aggressiven Begriff. Ne? Ich finde, es ist ein Begriff, der genau das sagt, was es sein soll. Und natürlich ist er vage, man kann ihn negativ als schwammig bezeichnen, aber ich finde ihn offen so. Also ich finde es eigentlich einen tollen Begriff und er ist natürlich zum Kampfbegriff gemacht worden.
Genau.
Es ist aber, wenn man sich jetzt Heinzelmännchen nennt, dann wird Heinzelmännchen zum Kampfbegriff gemacht. Also das ist immer die Frage, natürlich ist es jetzt, würden ganz, ganz viele Leute von sich explizit nicht sagen, dass sie woke sind, um nicht in diese Schublade gesteckt zu werden. Aber das ist ja ein Mittel in dieser unangenehmen Diskussionskultur, die sich da gerade entwickelt. Ne? Begriffe, die eigentlich völlig in Ordnung sind, zu Kampfbegriffen zu machen. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein Argument gegen den Begriff ist. Dann muss man halt immer mal neue Begriffe finden, wenn der alte mal wieder, aber es geht ja schnell inzwischen,
ja, ja, ja.
Ne? Dass Begriffe zu Kampfbegriffen
werden. Ja, ich finde das schwierig, also, was du da gerade sagst, ist ja eben so, man mag sich jetzt selber, wenn man selber irgendwie glaubt, das, was woke bedeutet, das ist das, was ich repräsentiere, man mag das ja gar nicht mehr sagen, weil man plötzlich so eine, oder ich würde jetzt nicht mehr sagen, ne, ich würde sagen, ich bin ja progressiv, so, aber ist Woke noch eine Selbstbezeichnung mittlerweile aktuell?
Ich weiß nicht, ich würde mich gar nicht so richtig trauen, mich so zu nennen, weil ich sofort das Gefühl hätte, ich würde das vereinnahmen und würde gar nicht, ich wüsste gar nicht, ob ich dem gerecht werde.
Oh, okay.
Aus meiner, also jetzt mal ehrlich, nicht weil ich irgendwie finde, dass das, und das ist mir wichtig, nicht weil ich finde, dass die, die am krassesten in der Auslegung sind, am meisten das Recht haben, das will ich nicht sagen, weil da wollten wir jetzt hinkommen, ne? Dass es natürlich Leute gibt, die übertreiben und sich nur darüber definieren, sondern weil ich natürlich aus einer sehr privilegierten Position heraus das für mich dann in Anspruch nehme. Ich bin ja woke. Ja, bin ich das denn wirklich? Also, ne? Ich betrachte die Welt ja immer noch durch die Brille einer weißen, reichen, gutgestellten, freien Frau einfach.
Ist reich?
Sehr. Naja, ich meine, ich bin, weißt du?
Ich weiß doch, was du meinst.
Ja, also ich finde, Leute sollten viel mehr über sich selber sagen, dass sie reich sind.
Ja.
Und das ist so, also das ist mein Verhältnis zu diesem Begriff. Ich finde ihn grundsätzlich gut, weil ich finde ihn gut gewählt. Ich weiß nicht, ob ich ihn für mich in Anspruch nehmen darf, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und ich sehe aber natürlich auch, dass er zum Kampfbegriff gemacht wird. Und ich weiß auch, dass man das nicht so leicht wegkriegt. Also man kann da nicht unbedingt beschließen, ah ja, das ist ja kein Kampfbegriff mehr, ne? Sondern das ist schon auch eine Realität, mit der man umgehen muss. Und das, was du eben angesprochen hast, natürlich gibt es auch Leute, mir gehen auch manchmal Leute auf die Nerven, weil sie die Welt nur durch diese Brille sehen und alles darüber definieren und jedes Wort kann falsch sein. Ich finde nur, das ändert nichts an der Richtigkeit der Tatsache, dass man Rücksicht nehmen sollte auf andere Menschen. Und zwar auch auf die, an die man nicht sofort immer denkt, weil sie in der eigenen Lebensrealität nicht genug eine Rolle spielen. Ne? Also wenn du einen rein weißen Freundeskreis hast, wenn du keine Menschen mit Behinderung in deinem Umfeld hast, wenn du auf der Arbeit irgendeine Führungsposition hast und um dich herum sind halt nur Männer, so, dann musst du das natürlich streng genommen nicht, weil du gar nicht damit konfrontiert wirst und du denkst vielleicht auch nicht von selbst dran. Aber ich finde schon, dass man das halt trotzdem tun sollte. Und ich finde diese Forderung, Rücksicht auf Menschen zu nehmen, also dass man das derart in was Negatives und Bekämpfenswertes umdeuten kann, finde ich schon krass. Und diese Feststellung ist mir wichtig, unabhängig davon, ob es an bestimmten Stellen tatsächlich eine Machtumkehr geben kann, weil dann Leute sozusagen übertreiben, ne? Und so. Der Kampf dagegen, rücksichtsvoll zu sein, ist, glaube ich, der falscheste, den man kämpfen kann.
Absolut. Wo du das gerade sagst, ne, ich bin ja quasi gelernter Humorist und es steckt bei aller Verhärtung manchmal stecken auch irgendwie immer humorvolle Momente drin. Ich war zum Beispiel letztens in eine Debatte verstrickt, wo es um das Thema Body-Shaming ging, im Sinne von Plus-Size-Models auf Plakaten. Und das war erstmal ein positives Selbstbild, es ging nicht um Beauty-Diktate und so. Auf der anderen Seite haben sich aber Stimmen in der Runde auch geregt, naja, also das ist ja schön und gut, aber irgendwie promotet es ja auch, wenn man sich mal überlegt, dass Menschen auf der Welt hungern, also das muss man, also sollte man nicht wenigstens, also ist es richtig, dass man, also sagen Plus-Size-Models wirklich nur, dass man stolz auf seinen Körper ist, oder heißt es auch, man kann mehr essen als genug in den Zeiten des Mangels. Und sowas finde ich ja immer, also ich mag, das ist ja auch das, was in der, ich nenne es immer nicht in der Woken, sondern ich sag mal in der linksprogressiven Kohorte, das ist ja immer auch das Schöne. Da wird ja viel ausdiskutiert. Und manchmal steht man dann da und denkt sich, fuck, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich jetzt nicht ein Problem mit Plus-Size-Models haben soll. Und ich kann es mir oft nicht beantworten. Also ich sitz und dann sage ich so, ich habe da jetzt keine Meinung zu. Ich höre jetzt nur noch zu.
Ja.
Übrigens, das Fass will ich gar nicht aufmachen, denn wenn man damit erstmal anfängt, Also gerade was das ganze Thema Plus-Size-Models und so angeht oder überhaupt, gerade wenn es um Körper geht, Körperlichkeit, ab wann ist ein Körper kein Körper mehr, ab wann ist er zu dick, ab wann ist er zu dünn, darf man dick überhaupt noch sagen, ich habe letztens gelernt, das heißt nicht mehr übergewichtig, sondern mehrgewichtig, da muss man natürlich auch ich darf gar nicht anfangen.
Aber das ist super interessant, was gerade in dir vorgeht und was du gerade machst, finde ich super spannend, weil du...
Ich ringe.
Du ringst, aber du ringst damit, ob du überhaupt was sagen darfst. Du bist so ganz doll so, ich darf gar nicht, ich höre nur noch zu.
Nee, aber und das finde ich... Damit gehe ich immer, das ist zum Beispiel, das ist so mein kleines Steckenpferd, was vielleicht nicht ganz fair ist, aber ganz oft in Diskussionen sage ich meistens das sagt man nicht mehr. Und ganz oft ist es dann so, wie, das sagt man nicht mehr? Das sagt man nicht mehr. Man sagt nicht mehr dünn? Nein, man sagt nicht mehr dünn. Und ganz oft ist es einfach so, dass Leute, okay. Also das ist so, mittlerweile, meine Kollegen wissen es, mittlerweile sagen, halt die Fresse, aber...
okay, halt die Fresse. Nein.
Fresse? Sag mal noch Fresse? Ja, ist das so? Wow, hast du
das nicht ich verstehe, was du meinst, aber ich habe das Gefühl, oder ich hatte gerade das Gefühl, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, dass sich in dir etwas abspielt, was sich dann durchaus in anderen Menschen auch abspielt, nämlich diese Orientierungslosigkeit, was man denn dann jetzt noch wie sagen darf. Dann sage ich lieber gar nichts mehr. Und dann gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, ich will aber nicht gar nichts mehr sagen dürfen, dann mache ich da nicht mit bei dem Quatsch. Und das ist ein Problem. Und ich verstehe das auch. Also ich verstehe diese Orientierungslosigkeit und ich bin mir auch ja oft nicht sicher. Ne?
So. Das ist ja aber, das Ding, oder?
Aber ich glaube, ich glaube eigentlich grundsätzlich, wenn man mit einer Haltung durch die Welt spaziert, die versucht, Menschen mit Respekt zu begegnen, dass man so Situationen schon auch gelöst kriegt. Also, ja, ne, dass natürlich. Man dann schon auch mal irgendwie... Es gab zum Beispiel bei so Witze, was für Witze darf man machen, habe ich eine Anekdote. Ich habe irgendwann bei einem Auftritt vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber das Publikum gefragt, sind eigentlich sorgenfreie Menschen hier? Und eine Frau... Das hat mich mal interessiert. Oh. Ich weiß nicht, ich unterhalte mich mit Menschen. Und ja, dann jetzt geht eine andere Richtung, als du denkst, glaube ich. Schön, ja. Weil eine Frau rief, hier. Und ich war so ganz fröhlich, so, hier. Und ich war so, cool, krass, was ist dein Geheimnis? Was ist los? Du bist ein sorgenfreier Mensch. Ja. Und sie so, weil ich habe den besten Mann der Welt. Und alle waren so, wie schön. Oh. Und ich habe gesagt, hast du denn keine Sorge, dass er dir weglaufen könnte?
Oh Mann.
Ja, weil ich ein netter Mensch bin. Und sie hat gesagt, nee, er ist blind. Und alle haben gelacht und es war super lustig, weil...
Oh Gott, hätte ich nicht gewusst, wie ich das handeln soll.
Weil, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie es selbst auch war. Sie sitzt ja im Halbdunkel, ich habe es tatsächlich nicht so genau gesehen, aber ich glaube schon.
Dann konnten die auch nirgendwo nachlesen, dass man blind eigentlich gar nicht mehr sagt.
Ja, aber guck mal, das ist nämlich das Ding. Ich erzähle das jetzt, weil das wirklich passiert ist. Und der Kontext... Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Kontext wichtig ist und wer spricht. Wenn ich mich einfach ohne Kontext auf die Bühne stellen würde und sagen würde, ha, ich suche mir einen blinden Mann, weil dann kann er mir nicht weglaufen. Es wäre halt total falsch und überhaupt nicht, da lachst du. Genau. Es wäre falsch und es wäre nicht lustig und es wäre nicht cool. Aber in dieser Situation, ich meine, ob sie nun auch blind ist oder nicht, spielt gar nicht so eine große Rolle, weil... Die leben ja zusammen, da war so viel Liebe in diesem Moment. Er war da auch und hat gelacht und so. Ne? Es war irgendwie, klar, das war auch in einer Öffentlichkeit und ich trage es jetzt auch weiter in einer Öffentlichkeit. Die Sache ist, wenn du in der Öffentlichkeit sprichst, weißt du ja nie, wer zuhört. Und es kann natürlich jetzt auch sein, dass Leute irgendwie zuhören, die auch nicht sehen können und die dann... sich dadurch angegriffen fühlen. Ich würde aber vermuten, hoffen, dass das nicht so ist, weil das ein in eine Öffentlichkeit gebrachte, aber so ein Witz, ein liebevoller Witz in einer Beziehung war.
Ja, klar,
so, ne?
klar.
Aber wie gesagt, wenn ich, die nichts mit dem Thema zu tun hat, mich auf eine Bühne stellen würde, einfach so, dann wäre es halt überhaupt nicht lustig. Und da, eigentlich finde ich, die Szene erklärt es doch. Ja, es kommt drauf an, wer mit wem, warum, wie spricht. Und sie wird wissen, unterstelle ich den beiden jetzt mal, wie ich die da wahrgenommen habe, dass das okay ist für ihn und dass das inklusiver Humor ist. Ja, ja. Weißt du?
Weil die es gesagt haben. Also, ich hatte letztens eine ähnliche Situation. Ein Hammer-Gag. Ne? Ich sag den Gag jetzt mal ohne Kontext.
Oh Gott, ich habe Angst, aber ja, her damit.
Und ich muss. Also,
Also es gibt Kontext, wissen wir. Ja,
Der okay. kommt aber hinterher. Normal, ja. Also man muss ihn, das ist das Beispiel, man muss den Kontext vorschieben. Ich mach's jetzt mal bewusst andersrum.
Okay, mach mal.
Sitzen zwei Blinde auf einer Parkbank, du musst der eine niesen, und sagt der andere, ey geil, mach mir auch mal ein Bier auf. Hat mir ein Mensch mit Sehbehinderung erzählt. Mhm. So. Und jetzt ist die, und ich finde den Hammer, den Witz.
Ja.
Aber ich muss ihn zitieren. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel auf eine Bühne gehen und so aufmachen, richtig?
Nee, ja, richtig, finde ich auch. Aber wenn du auf eine Bühne gehst und das als Beispiel dafür nimmst, dass dir jemand mit Sehbehinderung einen sehr guten Witz erzählt hat, dann ist ein super Beispiel. Es ist ein lustiger Witz, nicht zuletzt. Oh, jetzt sitzen wir hier in einem Humor-Podcast und analysieren Witze. Ist das nicht traurig?
Ich habe letztens ein Witzebuch von 84 gekauft. Ich kann dir, na egal.
Aber der Witz, wenn man ihn jetzt mal genau betrachtet, macht sich ja auch tatsächlich nicht wirklich über die Unfähigkeit einer Person im Negativen lustig auf die Art, so, haha, guck mal, der kann gar nicht laufen oder so.
Ja, das stimmt,
sondern
das stimmt.
Der Witz, das Lustige ist die Gleichheit des Geräuschs, wobei das eine ein bisschen eklig und das andere nicht eklig ist. Das ist das, was lustig dran ist.
Ja.
Und nicht, haha, guck mal, so, ne? Also vor allem, guck mal, in dem Zusammenhang.
Oh Gott, was machst du denn da?
Ja, genau. Also ich finde, dass wir gerade eine sehr lange Schleife gemacht haben, von der ich nicht weiß, wie wir sie wieder zurückbringen zum eigentlichen Thema, von dem ich nicht weiß, was es ist. Ich glaube, wir haben mal über Trump gesprochen und
woke
dann waren
Elite?
Wir bei Woke,
genau.
Woke Elite und
eigentlich?
Wir sind gekommen zu, nehmen wir Rücksicht auf Menschen oder nicht. Und es ist ja, also das erzählen ja nun auch wirklich viele Menschen mit irgendeiner Form von Behinderung, Beeinträchtigung, nicht Sinn der Sache, dass sie in irgendeiner Form ausgeschlossen werden, wobei sie in vielen Formen ausgeschlossen werden, aber natürlich auch nicht in Sachen Humor. Aber es ist nun mal wichtig,
der, ne,
wer wie spricht.
Recht auf Humor, genau.
Und ich finde aber, unsere lange Schleife, die wir hier gemacht haben, zeigt ja auch, dass es eben auch nicht einfach ist. Und wenn man eine Mehrheit der Bevölkerung erreichen möchte mit einer Grundidee, in diesem Fall Rücksicht auf Menschen nehmen, die nicht einfach ist, dann hat man halt einen schweren Stand und vor allem ist es wahnsinnig leicht angreifbar.
Ja.
Also der Großteil der populistischen Politik funktioniert ja darüber, dass Leute aus Machtpositionen oder mit dem Willen zur Macht der breiten Masse sagen, ach, ihr müsst euch nicht anstrengen. Die wollen, dass ihr euch, aber ihr müsst nicht. Das ist, was sie tun.
Ja.
Und ich glaube, deswegen funktioniert das dabei eben auch so gut. Es ist einfacher zu sagen, oh, diese ganzen Woken, so, ne? Es ist einfacher.
Da habe ich ein interessantes Beispiel. Und zwar genau, also in a nutshell, das ganze Thema. Wir haben, mein Sohn ist 10 Jahre alt und hat jetzt vor kurzem angefangen, Schreibschrift zu lernen und so. Mhm. Und wir haben gesagt, in diesem Haus wird gegendert. Scheißegal, was die Schule sagt. Ja? Das heißt, wenn wir seine Hausaufgaben kontrollieren und da ist kein Sternchen und es ist nicht gegendert, dann gibt es halt auf die Fresse, beziehungsweise Anschiss. Dann gibt es Anschiss, nicht auf die Fresse.
Anschiss, wenn der, also jetzt mal unabhängig von diesem Sternchen, es gibt einen Anschiss, wenn der was falsch macht?
Nein, wenn er nicht gendert. Also es gibt, Rechtschreibfehler sind okay. Rechtschreibfehler sind okay. Menschen machen Fehler.
Okay.
Aber nicht zu gendern, das hat ja nichts mit Rechtschreibung zu tun, das ist ja ein Mindset. So, und jetzt ist es halt, und der sitzt da und weint und ist eh schon so schwer. Und wenn jetzt jemand kommt und meinem Sohn sagt, ja, gendern ist scheiße.
Ja.
Dann sagt er, okay, die finde ich cool.
Ja.
Ich muss mir nicht Mühe geben, ne, die sagen, gendern ist doof. Und das ist das Problem.
Ich bin gerade völlig fertig. Deine Pädagogik-Skills machen mich komplett fertig.
Ja, entschuldige mal.
Alles gut, du
das
machst
sind,
das ganz
sind,
toll.
Ich habe 2 junge Cis-Männer zu Hause
ja.
Und so wollen wir gar nicht erst anfangen. So, aber natürlich habe ich auch keine Lust, meine Söhne in die Hände von Rattenfängern zu treiben. Deswegen haben wir jetzt gesagt, dass wir gendern wollen, aber nicht immer müssen. Aber doch oft sollten.
Okay.
Und irgendwann wird's Second Nature. Das Muskelgedächtnis im Kopf. Das ist uns schon wichtig.
Ja. Okay.
Ganz gut. Das Problem ist ja auch, also das ist jetzt ein strukturelles Problem. Jeder, der Kinder hat, die Schreibschrift lernen, die wissen, dass die Scheißteile nie ausreicht. Ne, die schreiben los und am Ende quetschen sie alles zusammen. Ja. So, und niemand denkt dran, dass es Eltern gibt, denen es wichtig ist, dass mit einem Gender-Sternchen geschrieben wird. Natürlich braucht man da längere Zeilen. Also es ist nur Chaos. Du kannst die ganze Scheiße gar nicht mehr lesen. Und da merkt man, wir sind erst am Anfang.
Ja, also ich bin ja Fan von inkonsequentem Gendern, ne? Weil ich...
Du kommst bei mir nicht weiter.
Wie bitte?
Da kommst bei mir nicht weiter, aber gut.
Ah, ich muss ja bei dir gar nicht weiterkommen. Ich finde... Ich bin fürs Gendern, finde aber, dass man ja nicht verkennen darf, dass unsere Sprache so männlich geprägt ist, wie sie geprägt ist, weshalb ich es komplett in Ordnung finde, manchmal einfach die weibliche Form, manchmal ein Sternchen und manchmal die männliche Form zu nehmen. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Einfach, ich muss mal so, außerdem treibt das alle in den Wahnsinn.
Ja, ja.
Vor allen Dingen die gegen das Gendern sind. Die sind dann, das ist übrigens sehr lustig, nur kurzer, noch ein Exkurs, weil hey, ne, eine Schleife mehr. Ich finde immer so witzig, wenn sich Leute, die das Gendern hassen, dann aufregen in den Kommentaren, wenn ich irgendwo dann mal die männliche Form genommen habe. Ah, da hast du nicht richtig gedacht. Und dann denke ich so, ihr merkt gar nicht, ich habe euch längst gekriegt. Weil ihr achtet ja drauf, es fällt euch auf. Und das ist ja der erste Schritt, ne? Also du merkst es ja auch wahrscheinlich, oder hast es gemerkt in den letzten Jahren, wenn man gendert, dass einem dann wahnsinnig auffällt, wenn es nur die männliche Form ist. Ne?
Ja, ja, so, klar.
Genau. Und ich mache es ein bisschen durcheinander. Also der Großteil schon einfach gendern. Aber ich finde, wenn es dann so zu kompliziert wird, dann sage ich halt mal Busfahrerinnen und Taxifahrer. So, ne? Irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich frage mich nur gerade, ob das geht. Also.
Inwiefern?
Naja.
Ich lebe noch.
Nein. das ist ja, worüber wir reden, ist ja auch, es gibt ja kein Regelwerk. Das ist doch das Problem, oder? Es ist ja grundsätzlich eine Freiwilligkeit, oder?
Ja.
So.
Ja, auch interessante Erzählungen immer. Gegen die Genderpflicht.
Ja, genau. Ne? Genau. Aber ich fände es wirklich gut, wenn es so eine Art Genderknigge gäbe. Nur damit man mal weiß, was so der Spielraum ist und damit es einmal transparent ist. Und der Knigge zum Beispiel, der offizielle Knigge, der hat sich ja auch aus einer Gesellschaft heraus entwickelt. Das sind ja keine Gesetze. Mhm. Aber es sind Höflichkeitsnormen, die irgendwann Teil einer Kultur werden. Und ich finde, ein Sprachknigge, nur mal, dass man mal nachschlagen kann.
Ja.
Geht gut.
Ich glaube, dass es dadurch schwierig ist, also mein Gefühl ist, dass es da noch in, weiß nicht, 10, 20, 30 Jahren, wenn die Erde dann noch bewohnbar ist, dann vielleicht auch noch bessere Formen geben wird. Ne? Mhm. Also mein Gefühl ist, dass es so ein Zwischending ist. Deswegen, wenn ich inkonsequentes Gendern sage, dann meine ich durchaus auch eine gewisse Konsequenz in der Sichtbarmachung. Weil mir geht es nicht darum, jetzt ein Bienchen ins Hausaufgabenheft zu bekommen, dass es immer korrekt ist, sondern es geht ja um die Sichtbarmachung aller Geschlechter. So, wir reden über linkswoke Eliten, wir reden über Kindererziehung, wir reden über die Demokratie. Und wo wir übrigens bei Demokratieliebhabern sind, möchte ich sehr gerne noch hierzu kommen.
Die beste Idee ever.
Jens Spahn, nicht erschrecken, ich habe diesen Namen gesagt. Jens Spahn.
Du sagst das so.
Jens Spahn, ja, den muss man doch gleich mit so einem.
Irgendwie, ja, ne? Den kann man normal aussprechen.
So Jens Spahn hat im Interview mit der Bild vorgeschlagen, in den Verfahren und Abläufen im Bundestag mit der AfD umzugehen, wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch. Und er begründet das im ZDF-Interview so.
Auch mir persönlich muss niemand erzählen, was in der AfD für Abgeordnete sitzen. Demagogen, Verschwörungstheoretiker, Extreme. Ich habe ganz persönlich erlebt, auch als Minister erlebt, Hass, Hetze, schwulenfeindlich bis heute zum Teil. Mir muss echt niemand erklären.
Und was meinen Sie dann damit?
Mir muss echt niemand erklären, was für Typen da sind. Die Frage ist nur, wie gehen wir am besten damit um? Ich bin sehr für die harte Auseinandersetzung in der Sache, für die harte Auseinandersetzung im Umgang. Ich glaube nur nicht, dass Geschäftsordnungstricks, wo die AfD sich dann in so eine Opferrolle hineinbegibt, uns am Ende helfen. Die harte Auseinandersetzung und eine bessere Politik im Tun, nicht im Reden, das wird sie wieder klein machen.
Und um die Debatte ein bisschen abzubilden, die neue Koalitionspartnerin Saskia Esken reagiert darauf so.
Was Jens Spahn dort vorträgt, ist wirklich sehr, sehr empörend und gefährlich. Die AfD ist keine demokratische Partei. Sie wird demokratisch gewählt, ja, aber deswegen ist sie noch lange nicht demokratisch. Diese Partei ist antidemokratisch und wir werden alles tun, um sie weiterhin zu bekämpfen und um sie auch wieder aus dem Parlament zu drängen.
Du lachst bei Saskia Esken, warum? Wie stehst du dazu?
Ich finde, Saskia Esken ist für mich eine Symbolfigur für du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Also sie war ja auch nicht ganz unbeteiligt an dem Aufstieg und Fall der Ampel und so. Und ich fand so diese Konsequenz, manchmal, ich sag mal, das war nicht schüchtern, dass dann hinterher sowohl Esken und Klingbeil gesagt haben, dann machen wir es jetzt halt. So, das finde ich, und ich finde, sie ist dafür einfach so, dass das perfekte Symbol, man hört ja auch immer wieder, bei der beißt du auf Granit. Und ich mag das, wenn Leute, die immer hören, komm, jetzt ist doch mal, jetzt lass doch mal und so, und meinst du wirklich, dass du der Beste für den Job bist, wenn die halt einfach stur bleiben und ihren Stiefel durchziehen. Und deswegen liebe ich Saskia Esken. Das ist, also sie ist nicht der Typ, dem alles in der Politik in den Schoß fällt. Und genau das nimmt sie als Lebensenergie auf. Und ist einfach ein Dog, wie man im Basketball sagt.
Ich habe mich ja letzte Woche mit ihr unterhalten.
Geil, wie cool, wie ist sie?
Ich fand es ganz spannend, weil ich hatte tatsächlich bei den meisten Interviews mit Saskia Esken das Gefühl, dass sie sehr in diesem Politikerinnen-Sprech ist und so ihre Talking Points abrattert. Und ich habe sie aber gefragt, also wir haben über Ehrlichkeit in der Politik gesprochen, ich habe sie gefragt, warum man denn nach so einer Aktion wie dieser Brandmauer zur AfD, dann doch nicht mit Merz koaliert. Ne? Und das war ganz interessant, weil sie sehr argumentiert hat mit, ja, man muss ja jeden Tag, sie hat eigentlich argumentiert mit, man muss in dem System dann dagegen anhalten. Und ich habe gesagt, na, aber was würde denn langfristig passieren, wenn man einfach sagt, nö, dann machen wir es nicht.
Ja.
Und zwar alle.
Ja.
Ne? Also ich fand es interessant und ich habe ihr das Ringen abgekauft, aber dann ist sie von jemandem aus dem Publikum angesprochen worden auf Olaf Scholz und seine Vergesslichkeit, wo wir über Ehrlichkeit in der Politik sprechen. Und dann war sie sofort wieder in diesem Politikerinnen-Verteidigungsmodus.
Du hast gerade da gehabt, du bist die erste Person, die vielleicht ein bisschen was aus diesem Terminator-Ding rausgezogen hätte und dann kommt wieder sowas.
Ja, ich meine, damit endete ja das Gespräch nicht. Also ich hatte schon, ich will sagen, es war, weiß ich nicht, guck's dir halt an, musst du von außen betrachten. Ob du das. Ja. Ich hatte schon das Gefühl, ich fand es ein interessantes Gespräch. Wohingegen ich mit Jens Spahn nur einmal ganz kurz gesprochen habe, und es waren, glaube ich, nur zwei Worte, weil ich war im Bundestag, um mit Menschen zu sprechen, er lief an mir vorbei und er kam noch so lächelnd an und dann hatte ich so Moderationskarten von meiner Show dabei und da hat er so draufgeschielt und ist dann so an mir vorbei, ja, ich muss leider gerade da, ich muss weg. So, also auch so völlig, wäre ein bisschen fasziniert von Jens Spahn, der gehört ehrlich gesagt zu den uncharismatischsten Menschen, die mir medial hier begegnet sind, aber er hat in Interviews immer diese Technik drauf, die alles, was er sagt, so klingen lässt, als sei es das einzig Vernünftige. Ne? So, er ist die Vernunft und alle anderen sind so ein bisschen, also so alle mit gesundem Menschenverstand müssten es eigentlich so sehen wie er. Und ich finde, in dem, was wir da gerade von ihm gehört haben, klingt das auch schon durch. Ne? Allein diese Wortwahl, Verfahren und Abläufe.
Ja.
In den Verfahren und Abläufen im Bundestag sollten wir mal.
So spricht ein zukünftiger Bundeskanzler, Frau Bosetti.
Das ist sein Ziel, ne?
Ja,
aber
genau so.
Wird er das?
Ja. Also, ich habe, sagen wir mal so, meine Frau und ein paar Leute aus meinem Freundeskreis, die sind eben auch jetzt nicht konkret in der Politik, aber arbeiten viel mit politischen Würdenträgern zusammen, gerade wenn es um das ganze Thema Energie und so geht. Und man sagt dem Spahn nach, dass er da große Ambitionen hat, aber dass er auch über die intellektuellen Körner verfügt, das Ganze auch durchzusetzen. Also der hofft ja immer ganz oft in unterschiedlichen Rollen hin und her. Und man sagt ihm nach, dass er wirklich tatsächlich sehr, sehr schnell in der Lage ist, komplexe Zusammenhänge aufzufassen. Mhm. Das muss man dem Knaben schon lassen. Und
ich glaube auch, dass der klug ist.
Ja.
Ich glaube auch, dass er klug ist. Aber, also nee, kein Aber. Und das in Kombination mit diesem Hang auch so Trump zu normalisieren, ja, die Gefahr durch Trump kleinzureden. Ne? Ich finde das ein bisschen gefährlich. Und dass er das jetzt mit der AfD auch macht, das ist so, wenn er so spricht und man ihm zuhört, denkt man immer so, ja, stimmt, das sind ja nur Tricksereien. Also man kann auch von einer wehrhaften Demokratie sprechen, aber nein, es sind ja nur Tricksereien, damit kommen wir nicht weiter. Und ich finde es sowieso ganz interessant, dass mal wieder alle wissen, wie man die AfD schwächt oder stärkt. Also Jens Spahn weiß das, ne? Der ringt nicht. Das ist übrigens, finde ich, ein Unterschied zu zumindest meinem Erlebnis mit Saskia Esken jetzt. Ich glaube, das Ringen war echt. Der ringt, aber nicht, der weiß es.
Ja, ja, schon vorher.
Was ich immer interessant finde, weil wenn das doch alle wissen, warum gelingt es denn dann nicht? Ne? Wenn alle wissen, wie es geht, die AfD zu schwächen, warum gelingt es denn dann nicht? Weil bisher niemand auf Jens Spahn gehört hat?
Naja, also ich glaube, bei ihm geht es eher darum, das, was wir bislang ausprobiert haben, hat nicht funktioniert. Ich glaube, so meinte er das.
Und aber das stimmt ja gar nicht. Also das ist doch der Weg. Natürlich kann man sagen, ja, natürlich wird auch benannt, wie gefährlich die Partei ist. Aber es findet doch eine graduelle Normalisierung statt seit Jahren. Und die funktioniert doch nicht.
Ja, also ich hatte zumindest, wenn ich mir das so anschaue, was jetzt gerade auch passiert, also jetzt, wo im Prinzip die CDU langsam versucht, eben die AfD als potenziellen Koalitionspartner aufzubauen, da versucht man, also Politik ist ja in die Zukunft auch oft gerichtet. Also nicht, wenn es um Bildung und so geht, sondern wenn es um die eigene Karriere geht. Und irgendwo musst du halt anfangen. Ne? Mhm. Und ich glaube, wir werden irgendwann die GroKo eines Tages wird schwarz-blau sein, so irgendwie. Und du musst ja
Es ist immer wieder schön, mit dir zu reden, Schlecki. Es ist so aufbauend.
Was denn? Das ist normal. Wir sind late to the party in Deutschland.
Ja gut, aber wir könnten ja auch einfach mal nicht hingehen. Man muss ja nicht jeder Party-Einladung folgen.
Ja, also ich finde, also aktuell, ich bin im Übrigen leider Gottes auch jetzt nicht Team Spahn in dem Sinne, aber ich bin auch ein leidenschaftlicher, Kleinredner der AfD. So, ich bin einer der gefährlichsten Demokraten, die du dir vorstellen kannst. Aber ich finde wirklich, ich habe bislang da nur Flaschen kennengelernt.
Genau, das hast du bei einem der 10 Male, die du schon hier warst, hast du nämlich auch gesagt. Da
hat sich nichts daran geändert.
Ja, es ist nicht traurig, dass sogar so flaschig, wie sie sind, sie so, so gefährlich werden können für die Demokratie. Also was ich finde, ist die Argumentation von Spahn und auch von den Leuten, die ihm beispringen, ne, sind ihm ja durchaus einige seiner Parteikollegen beigesprungen. Philipp Amthor zum Beispiel, der hat irgendwie gesagt, dass man diese Truppe anstatt durch parlamentsrechtliche Kniffe besser durch eine leidenschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung zurückdrängen sollte. Ich finde es immer lustig, wenn Leute aus der CDU von leidenschaftlich-inhaltlicher Auseinandersetzung sprechen.
Ja.
Aber es sind nicht immer viele beigesprungen. Diese Argumentation ist in sich ja komplett stimmig. Deswegen kann sie auch mit diesem Ton der Vernunft und des gesunden Menschenverstands vorgetragen werden. Das Einzige, was falsch ist, ist die Prämisse. Und das ist eine normale Partei. Das ist eine falsche Prämisse. Es ist eben keine normale Partei. Sie ist nicht wie jede andere Oppositionspartei. Sie verfolgt ja ein komplett anderes Ziel als die anderen Oppositionsparteien. Und ich glaube, wenn du eine Diskussion mit jemandem führst, der gar nicht an Informations- oder Meinungsaustausch und vor allen Dingen nicht an einer Lösung interessiert ist, sondern daran interessiert ist, das Gespräch zu zerstören, dann verlierst du immer. Und das zu verkennen, ist einfach so wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich. Also das ist so, als würde, ich will es jetzt der AfD nicht unterstellen, aber als würde sich eine Partei in den Bundestag wählen lassen, mit dem einzigen Ziel, in diesem Gebäude auf jedem Quadratzentimeter einen Haufen Scheiße zu hinterlassen. Und alle würden sagen, ja, da müssen wir jetzt, oder jemand würde sagen, ja, müssen wir jetzt inhaltlich da mal uns mit denen auseinandersetzen. Nee, die wollen das Gebäude voll scheißen. Die wollen nicht, ne? Weißt du, was ich meine? Also,
aber warum lässt denn unsere Verfassung sowas überhaupt zu? Also warum geht das denn überhaupt? Wenn das heißt ja immer, wir sind eine wehrhafte Demokratie. Wieso ist das möglich? Warum kann man, also ich glaube auch hier, es fehlen wieder Regeln. Ich bin total dafür, wenn man sagt, der Rahmen ist, also das heißt ja immer, das ist keine demokratische Partei. Und dann denke ich mal, wenn wir die nicht haben wollen, wieso kann man die dann wählen? Ja. Ich frage mich, wieso kann man die wählen?
Naja, du.
Und sind sie dann legitim, wenn sie gewählt sind? Ja, offenbar nicht.
Offenbar nicht? Nee. Also, es wird ja, wie du weißt, ein Parteiverbot diskutiert und diskutiert und diskutiert. Wo übrigens ja auch wieder darüber diskutiert wird, was, wenn es nicht gelingt, dann wird es sie stärken. Die große Angst ist immer, sie zu stärken. Ne? Aber ja, es ist eine wehrhafte Demokratie, aber es ist eben immer noch eine Demokratie. Das heißt,
das ist das Problem.
Das ist das große Problem in dieser Demokratie. Das ist eine Nein, aber es gibt. Man hat in der Demokratie als Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad das Recht, sich verarschen zu lassen. Und man hat bis zu einem gewissen Grad auch das Recht, Menschen zu wählen, Parteien zu wählen, die dem eigenen Leben schaden würden, was ja viele tun, ne? Die wählen ja gegen ihre eigenen Interessen, wenn sie AfD wählen. Und man hat bis zu einem gewissen Grad das Recht, eine Partei zu wählen, die für menschenverachtende Inhalte steht. Und ja, das ist jetzt eben so ein, also wir können gerne darüber diskutieren, ob diese Grenze jetzt eigentlich längst überschritten sein müsste und die AfD verboten werden sollte. Darüber können wir reden, ne?
Ja.
Nur, es ist ja grundsätzlich nicht falsch, dass auch die Demokratie selbst ringt. Also da eine Eindeutigkeit zu fordern, ist, glaube ich, der falsche Weg.
Willst du gerade sagen, dass es okay ist, dass Leute die AfD wählen und die dann legitim im Bundestag sitzt, so wie sie gewählt wurde und da mitmachen darf?
Nee,
wie alle anderen auch?
Ich sage was völlig anderes.
Sonst wäre das Gespräch hier vorbei.
Aha, oh, da kommt der Pädagoge wieder aus dir raus. Ich sage, dass wir darüber reden können, ob die AfD diese Grenze, die ich gerade beschrieben habe, längst überschritten hat. Mhm. Da sind wir uns vielleicht auch einig. Aber dass es nicht der richtige Weg ist, zu sagen, wir brauchen ganz eindeutige Regeln, die so. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja eindeutige Regeln, aber ab wann sie greifen, muss ja ein Aushandlungsprozess sein, ein gesellschaftlicher und politischer. Das ist ja klar, ja. So. Dass die AfD da drüber ist, ja. Ne? Kein Problem. Also, was übrigens trotz allem, auch wenn man sie jetzt verbieten würde, ja immer noch die Frage stellt, was man mit den 20% macht, die sie gewählt haben.
Einsperren.
Oh mein Gott. Da kommt der Pädagoge wieder durch. Nein, aber das ist ja, also die AfD ist Ursache für vieles, aber sie ist ja auch Symptom von etwas, von einer gewissen Unzufriedenheit. Deswegen dachte ich ja, es wäre ganz interessant, mal über Ehrlichkeit in der Politik mit jemandem aus der Politik zu sprechen, weil ich glaube, dass die Unehrlichkeit, die allgemein in der Politik grassiert, eine der Ursachen dafür ist, dass Leute sich denen zuwenden, die sagen, guck mal, in der Politik lügen alle, auch wenn die noch mehr lügen als die anderen. Ne? So. Ja. Okay, also du bist aber argumentativ ganz interessant gerade unterwegs, weil du einerseits sagst, du bist ganz gefährlicher Demokrat, du bist der Normalisierer,
ja.
Und andererseits forderst du, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade sehr eindeutig ein AfD-Verbot.
Nee, ich fordere kein AfD-Verbot, sondern ich frage mich, was ich ja gerade meinte, wenn es da so schwammig ist, ich finde es immer doof, wenn es schwammig ist. Und du sagst ja, schwammig, in der Demokratie gehört Schwammigkeit ja auch so ein bisschen zum Konzept dazu, dass man Dinge verhandelt und dass man sich eben damit auseinandersetzt. Das würde ja bedeuten, dass die Situation jetzt, wie wir sie gerade haben, ja eigentlich auch Teil des Systems ist. Also was hier gerade passiert, ist ja etwas Gutes. Also dann hat ja Jens Spahn etwas Gutes angeschoben, wenn es darum geht, dass wir halt eben diese ganzen Dinge verhandeln müssen. Und so wie ich das gerade höre, gibt es ganz viele Leute, die sagen, Moment mal, hier fällt eine Brandmauer aber gerade in sich zusammen. Deswegen frage ich, ist das gut, was der Spahn da gerade anschiebt, im Sinne eben der Verhandlung, wie man mit der Situation umgeht, oder ist es brandgefährliche Nazi-Scheiße?
Ich glaube, dass wenn er jetzt der Erste gewesen wäre, der überhaupt mal eine Diskussion über den Umgang mit der AfD anschieben würde, dann würde ich sagen, ah ja gut, dass das mal jemand macht.
Ja.
Aber das tun wir ja längst und die anderen Parteien sind nach einem Aushandlungsprozess schon zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht eine ganz gute Idee wäre, die AfD auch im Parlament nicht so zu behandeln wie die anderen Parteien. Und dann muss man schon fragen, warum er diesen Konsens jetzt aufbrechen möchte, um die AfD weiter zu normalisieren.
Weil es ein starker Partner ist. Langfristig. So ein Juniorpartner erstmal. Was meinst du, wie man da durchregieren kann? Ich habe mal einen Sketch geschrieben, dem ich immer noch hinterher traue, weil er dann doch nicht gemacht wurde. Der hieß Brokeback Brandmauer. Und zwar hast du irgendwo in irgendwelchen Highlands hast du einen AfD-Wahlkämpfer und einen CDU-Wahlkämpfer irgendwo im Osten und es ist eine Liebe, die nicht sein darf. Und sie kommen zusammen und entdecken wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Am Ende haben sie Sex in diesem Zelt, aber sie müssen auseinandergehen, weil sie nicht dürfen. Und dann fällt der Satz, Brandmauer ist nur ein Wort. Ich kann nicht, ich darf nicht, wir dürfen, bla, so. Und ich mochte diesen Sketch sehr, liebe Redakteure meines Vertrauens. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Es gibt ja in der CDU dieses Ringen. Also ich sag mal so, wenn du jetzt hier irgendwo im Landkreis Vechta auf dem CDU-Stammtisch bist, ne, die sagen, come on, die saufen doch jetzt schon mit den AfD-Nasen zusammen. Also es gibt, glaube ich, in der CDU einen breiten Konsens darüber, dass man jetzt mal langsam die Zeitenwende einleiten muss. Und vielleicht war das auch Spahns Rolle jetzt gerade. Ich sage nicht, dass ich das gut finde, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Beobachter des Tagesgeschehens, auch viele JournalistInnen, noch nie House of Cards gesehen haben. Also du musst, was dir sozusagen nackig ins Gesicht gesagt wird, oder auch wenn Spahn etwas sagt, dann wird es automatisch erstmal zitiert, repliziert. Das ist genau das, was er möchte.
Ja, ja, ich weiß, das ist hier der große Jens Spahn-Fan-Podcast. Wir machen grundsätzlich, was Jens Spahn will. Ja, ja, klar, das dann zu reproduzieren und weiterzutragen, ist Teil des Problems. Es ist aber zugleich auch, also ich wehre mich auch mal ein bisschen gegen diesen Vorwurf, weil das ist ja auch ein Dilemma, vor dem man dann steht. Es muss auch besprochen werden, weil es sowieso besprochen wird. Ne? Also ja. Es so, und die Einordnung ist natürlich schon, finde ich, schon auch wichtig. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du dich nicht sehr darüber wunderst, dass er das gemacht hat.
Nee.
Und das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde, dass man, und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber mangelnde Verwunderung muss nicht auch mangelnde Empörung bedeuten. Also man kann ja sagen, so ja, okay, wundert mich jetzt nicht. Aber man sollte es, wenn es einen empört, also wenn man es gut findet, dann natürlich nicht, ne? Aber wenn man sagt, oh, das ist aber trotzdem sehr falsch, dann sollte man sich trotzdem aufregen. Bin immer sehr dafür, sich aufzuregen. Aufregen ist toll.
Ich glaube, sie wollen, dass wir uns aufregen. Damit wir blind vor Wut nicht sehen, was in Wirklichkeit passiert.
Man sollte nicht zu sehr damit beschäftigt sein, was sie denn jetzt wollen. Also klar tun wir ein bisschen das, was Jens Spahn gerade möchte, in dem Sinne, dass wir ihm Öffentlichkeit geben. Aber wir haben ja auch gute Argumente gegen ihn. Und das möchte er vielleicht nicht.
Welche Argumente haben wir denn gegen ihn?
Ich habe keine Ahnung. Nein, doch, ja, doch, ich glaube, wir haben sie schon genannt. Seine Prämisse ist falsch.
Ja.
Das ist das Hauptargument. Das, was er tut, ist gefährlich.
Aber um das Ziel, das er hat, zu erreichen, muss er ja so handeln.
Genau.
Ne? Wie können wir diesem Menschen böse sein?
Wir müssen ihm nicht böse sein, aber sein Ziel oder sein vermeintliches, wir unterstellen es ihm ja, offen zu legen und eine Bewusstwerdung vielleicht zu erreichen, zumindest bei den Menschen, die diesen Podcast hören, das ist ja etwas, das seinem Ziel zuwiderläuft.
Ja, das kann sein.
Ach guck, haben wir doch mega, das haben wir
ich,
doch.
Ich freue mich, das Schlimme ist, Entschuldigung.
Ja.
Das Schlimme ist, ich freue mich so ein, oh Gott, ich freue mich so ein bisschen. Ich bin leider,
du freust dich,
das Schlimme ist, ich bin ja, was nennt man das, wenn man es skandalgeil ist, Skandalismus, das habe ich leider von meiner Mutter geehrt. Ich nehme lieber einen unglaublich krassen Skandal mit, als einfach Frieden. Und ich will es sehen, dass die sagen, komm, fuck it, jetzt gibt's einfach eine schwarz-blaue Koalition und alle drehen durch und die CDU sagt, ja, wir können die als Juniorpartner klein halten. Und dann merken sie auch mit der Zeit, oh no, it's not gonna happen. Und da will ich zugucken, das ist schlimm, dafür hasse ich mich, denn das, keine Ahnung, aber ich will es sehen.
Also weißt du, du musst dich ja nicht
auch dafür, für meinen Beruf.
Du musst dich ja nicht dafür hassen, aber du kannst ja aus reinem Egoismus dir überlegen, während du dabei zuschaust,
ja,
möchtest du wirklich in dem Land leben, das dann von diesen Menschen regiert wird.
Nein, also das Ding ist ja, es geht ja aktuell, man muss ja mal gucken, worum geht es eigentlich jetzt gerade? Oder worum geht es einem individuell? Ne? Ich meine, man liest viel Zeitung und glaubt, man hat wahnsinnig viele Meinungen zu vielen Dingen. Am Ende ist es ja so, ich bin jetzt zum Beispiel hauptsächlich Vater. Ich habe zwei Söhne und es wird gerade über die Wehrpflicht diskutiert. Logischerweise, denn eines, glaube ich, der größeren Probleme in Europa ist halt, dass, glaube ich, so die Friedensgarantie so langsam vorbei ist. Ne? Ja. Und da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob jetzt wirklich ausgerechnet die AfD, die hat ja gar keine Aktien, da wissen wir überhaupt gar nicht, was die da soll in so einer Debatte. Das ist ja gar nicht deren Playing Field, selber nichts mit Ausländern zu tun. Also da kann ich sie halt nicht gebrauchen. Deswegen möchte ich es nicht. Also ich will ganz vernünftige Politkarrieristen, denen ich aber wenigstens zutraue, dass sie in irgendeiner Form den Übergang schaffen in Kriegszeiten, auf die wir vielleicht zusteuern. Und da müssen wir gucken. Ich meine, Deutschland ist, wenn langsam wieder Krieg droht und das Erste, was du machst, ist, du erlaubst Männern oder gibst Männern die Möglichkeit, innerhalb von 3 Monaten sich als Frau eintragen zu lassen. Ne? Und das sind alles so Sachen, ja, so ist es ja. Also aktuell ist es ja möglich. Und deswegen, also ich würde es ja genauso machen. Also ich war ja bei der Bundeswehr durch Verstrickung, aber selbstverständlich, bevor ich irgendwo ins Feuer laufe, sage ich doch lieber, ich mache alles, was notwendig ist, gerade wenn es unbürokratisch ist, dass ich nicht gezogen werde. Und
aber weißt du, also das ist übrigens ein interessanter Moment, weil du gerade, ich weiß nicht, für die Pointe vielleicht so ein Feld aufmachst, das jetzt, sagen wir mal, Transpersonen nicht so richtig hilft gerade. Weißt du, was ich meine?
Nee, es geht darum, es geht um Krieg. Also wirklich,
ich weiß, aber
und
ja.
Es geht darum, dass...
Du verstehst aber, was ich gerade...
Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, Krieg ist so eine krasse Sache. Irgendwie, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen geprägt, weil mein Vater auch lange bei der Bundeswehr war und irgendwie, bei uns geht es eigentlich immer nur um Krieg und dieses ganz reale Ding, dass wir jetzt eben dadurch, dass wir Söhne haben, wir brauchen jetzt schon einen Plan B in der Tasche. Also wir müssen jetzt gucken, der Witz ist, wenn ich mit vielen Leuten über das Auswandern rede, ne, ich denke immer erstmal, die sagen, ey, der spinnt, was ist das für ein Blödsinn. Aber nein, also gerade Eltern von Söhnen sagen, es ist überhaupt nicht überalarmiert, sondern es ist okay. Also das ganze Ding, wo gehst du hin? Hast du deine ganzen Papiere in der Cloud? Das ist ja ein riesen Rattenschwanz, da muss man sich angucken. Ein Visum in Neuseeland, kannst du dir Haare schmieren? Die haben aber keinen Bock auf neue Leute. Also das ist das, worüber wir gerade nachdenken. Das heißt, der Fokus in allem ist aktuell bei mir, müssen meine Söhne gegen ihren Willen irgendwo hin und kommen dann möglicherweise auch in die Bredouille, dass sie das Land gar nicht mehr verlassen dürfen. Also wenn halt eben wenn es zu einem Wehrfall kommt. Und das sind so, und das, da, darum dreht sich so gerade so mein politisches Interesse. Und natürlich muss ich, das dazu gehört ja, ich würde meinen Jungs halt sagen, pass auf, du musst ja nicht gezogen werden. Da machst du einen Antrag auf Geschlechtsanpassung. Das ist in 3 Monaten durch. Und dann wirst du nicht gezogen. Dann kannst du das Land verlassen. Pragmatisch. Das ist falsch. Du guckst mich so an, als wäre das falsch, aber ich will meine Söhne nicht ins Feuer schicken.
Das ist nur, ehrlich gesagt, hast du mich so ein bisschen verloren vor ein paar Minuten, weil ich noch nicht so richtig verstanden habe. Ach so, ich habe dich gefragt, ob du in einer schwarz-blau regierten Land leben wollen würdest.
Nicht
und
im Krieg.
Irgendwie bist du gerade zu dieser ganzen Kriegsthematik gekommen und ich saß hier die ganze Zeit und dachte, wie ist das passiert gerade? Hilfe.
Ja, ja. Okay. Aber habe ich ja auch erklärt, weil das gerade, das ist da dafür schlägt gerade mein Herz.
Das ist also quasi, okay, es ist interessant, dass dieses Thema so vorherrschend für dich ist. Lustigerweise haben wir im letzten Podcast sind wir auch irgendwie auf die Kriegsthematik gekommen. Ich finde erstens, dass Frauen genau wie Männer kämpfen dürfen sollten. Und ich finde, dass natürlich. Und ich finde, oh Gott, der Podcast wird niemals enden, so wie du mich anschaust. Diskutieren wir jetzt auch noch 3 Stunden drüber. Und ich finde, dass niemand kämpfen müssen sollte.
Okay, das finde ich auch.
Und ich finde, dass das eine individuelle Entscheidung sein sollte, ob man das tut oder nicht.
Also keine Wehrpflicht im Sinne von
genau.
Feldjäger kommen, hol dich zu Hause ab,
genau.
Zack, rasieren.
Absolut. Also ich finde auf jeden Fall, dass es eine Möglichkeit geben sollte, das zu verweigern. Und zwar ohne, dass man sein, es würde ja dann auch gar nicht mehr helfen, sein Geschlecht anzupassen. Ich habe nur eben gesagt, ich finde es ein bisschen problematisch, das jetzt ja, hier so nicht reinzubringen, weil das sofort wieder, weil das ja ein weitgehend, wenn nicht komplett haltloser Vorwurf ist, der Transpersonen gemacht wird. Ah, ihr macht doch, dann wollt ihr alle Frauen werden, um Vorteile zu haben, was ich immer sehr lustig finde, weil jetzt abgesehen von diesem Kriegsfall und der Wehrpflicht, Frauen ja benachteiligt sind in unserer Gesellschaft und dass trotzdem die Erzählung verfängt, Männer würden jetzt dann sich zu Frauen massenhaft umdeklarieren lassen, dass das trotzdem verfängt, finde ich so absurd und ich finde es schwierig für die Pointe, das zu reproduzieren, weil es diesen Vorwurf ja gibt. Wenn du das wirklich vorhast, dann ist das so. Aber das würde ja sozusagen in meiner, also meine Idealvorstellung ist natürlich, es gibt keinen Krieg, aber ne, ich meine nur ja, auch in meiner auch, Idealvorstellung, dass es da keine Unterschiede ein. Gibt, gar nicht helfen. Ja, wie kommen wir jetzt wieder?
Wir waren ja bei Schwarz-Blau.
Wir waren AfD. Bei Schwarz-Blau.
Du hast letztes Mal schon über Krieg geredet.
Ja, das war auch noch interessant. Aber nee, genau. Also ich wollte eigentlich so ein bisschen zum Abschluss dieser Folge kommen und würde sagen, wir haben über Trump gesprochen, den wir beide ganz gut finden, haben wir festgestellt.
Aus unterschiedlichen Gründen, genau.
Große Fans, genau. Und über Jens Spahn, von dem ich denke, er sollte seine Prämissen überdenken. Ansonsten kann er aber gut argumentieren.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung.
Und damit haben wir doch eigentlich schon was geschafft heute. Damit können wir zum Ende kommen. Aber ganz fertig sind wir natürlich noch nicht, denn es gibt ja wie immer eine etwas längere Version dieser Folge in der ARD-Audiothek. Darin reden wir noch übers Kiffen und über Entspannung. Lustigerweise nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Genau. Wenn ihr das hören möchtet, hört euch das unbedingt an. Der Erkenntnisgewinn, kann ich jetzt schon mal sagen, ist immens. Wenn aber nicht, wenn ihr genug gehört habt, dann sind wir natürlich doch fertig. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr rumhüpfen wie eine fröhliche Kuh auf der Weide. Oder ihr dürft doch beides machen, gerne wieder schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn nicht, dann nicht. Ihr dürft den Podcast abonnieren, natürlich. Und in 2 Wochen, am 2. Mai, kommt die nächste Folge. Dann ist Leon Winscheid zu Gast. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch andere Podcasts hören. Zum Beispiel könnt ihr mal bei Das Gift in dir reinhören. Klingt gleich super dramatisch, der Titel, ne? So heißt die erste Staffel im neuen Podcast-Feed von 11KM Stories. In 5 Folgen geht es um PFAS. Das sind sehr praktische, aber teilweise auch ziemlich giftige Chemikalien, die sich in der Umwelt und in unseren Körpern anreichern können und Krebs auslösen und unfruchtbar machen können. Obwohl diese Risiken bekannt sind, ist ihre Herstellung erlaubt. Und der Podcast Das Gift in dir folgt der Spur einer sehr mächtigen Chemielobby und zeigt, wie ein Dorf in Oberbayern gegen die PFAS-Verschmutzung auf die Barrikaden geht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Schlecki.
Danke. Ich gehe jetzt raus und laber noch mehr Leute voll.
Yay, voll gut.
Extra 3. Bosettis Woche.